In jener Zeit kamen alle Zöllner und Sünder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten: Er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis. Er sagte: Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater: Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land. Und es ging ihm sehr schlecht. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen. Aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte: Wie viele Tagelöhne meines Vaters haben mehr als genug zu essen und ich komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten: Holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an die Hand und zieht ihm Schuhe an, bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie begannen, ein fröhliches Fest zu feiern. Sein älterer Sohn war unterdessen auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn heil und gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu, doch er erwiderte dem Vater: So viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt. Mir aber hast du nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat. Da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Der Vater antwortete ihm: Mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern, denn dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Jesus war ohne allen Zweifel ein packender Geschichtenerzähler. Und Lukas, er war ein genialer Schriftsteller, der diesen Geschichten eine schriftliche Form gab. Frage an Sie alle: Was ist eigentlich eine packende Geschichte? Eine Geschichte ist eine Abfolge von Handlungen. Und sie packt uns dann, wenn sie uns nicht loslässt, wenn sie spannend ist. Die Literaturwissenschaftler sagen, das Bauprinzip einer Geschichte sind die sogenannten Ungleichgewichte. Es wird etwas Ungewöhnliches geschildert und man fragt sich, wie geht's weiter? Und ich möchte einmal das mit dieser genialen Geschichte des Lukas mit Ihnen ein wenig genauer anschauen. Es beginnt mit einem atemberaubenden Tabubruch. Ein Patriarch, ein Hausvater, hatte bis zum letzten Atemzug in einem Haushalt alles zu sagen. Ihm gehörte das ganze Vermögen, er bestimmte, auch über die erwachsenen Söhne. Und geteilt wurde das Erbe mit dem Großteil an den Erstgeborenen nach dem Tod. Wenn hier der Jüngere kommt und sagt, Vater, dem lebenden Vater sagt, gib mir das Erbteil, das mir zusteht, dann stockte jedem jüdischen Menschen der Atem. So etwas tat man nicht. Das hieß durch die Blume, Alter, es wäre besser, du wärst schon weg, denn ich will an deine Knete ran. Also ein Ungleichgewicht. Und der Text fährt fort, der Vater verteilte das Vermögen, ohne Kommentar, er tut's. Und er lässt den Sohn ziehen. Und der sucht natürlich die Freiheit. Er geht in ein fernes Land, wie wir gehört haben, und schmeißt das Geld raus. Und dann das nächste Ungleichgewicht. Ein Jude, für den das Schwein ein unreines Tier war. Manche Märtyrer starben, weil sie kein Schweinefleisch gegessen haben. Der landet in der Gosse, wo es tiefer nicht geht, bei den Futterschoten und den Schweinen. Tiefer kann keiner sinken. Wieder so ein Ungleichgewicht. Halten wir hier kurz inne. Alle Jesus-Geschichten haben im Grunde nur ein Thema. Er will seinen Gott rüberbringen. Und er sagt hier, so ist Gott. Er teilt alles aus. Er lässt auch den, der ziehen will, ziehen. In ein Abenteuer der Freiheit, wie er meint. Große Mystiker haben das erfahren und durchdacht. Meister Eckhart zum Beispiel im Mittelalter in seiner großen Predigt über die geistliche Armut sagt, wenn du Gott finden willst, wenn du Gott begegnen willst, dann lass deine Gedanken, lass deine Vorstellungen, lass deine Gefühle und am Ende lasse Gott. In dieser markanten Formulierung, du musst Gottes quitt werden, weil dein wesentliches Sein oberhalb von Gott ist. Das hat natürlich manche auf die Palme gebracht. Aber eigentlich ein ganz normaler theologischer Gedanke. Deine Perspektive kann Gott nie fassen. Aber du bist in deiner Tiefe mit dem Gott jenseits aller Begriffe verbunden. Und deshalb musst du dein Ich lassen, um Gott zu finden. Und das trifft den biblischen Gott. Der biblische Gott erscheint in seinem Dasein und entzieht sich. Er lässt die Menschen. Keiner hat das im letzten Jahrhundert so klar durchdacht wie Dietrich Bonhoeffer, dem in der Gefängniszelle die Vision des religionslosen Christentums aufgeht, dass man mit und vor Gott leben müsste, et si Deus non daretur, als ob es Gott nicht gäbe, weil Gott immer auch der ist, der sich entzieht und der uns das Abenteuer der Freiheit, des Widerstands und der Ergebung zumutet. Und die große Frage ist, die auch das Christentum, gerade unsere katholische Kirche, noch lernen muss, da ist noch ein Nachholbedarf von der Reformation her. Gott mutet uns das Abenteuer der Freiheit zu. Und viele meinen halt, Freiheit heißt, ich tue, was ich will, ich tue das, wo mir es gut geht, und manchmal kann uns nicht Schlechteres passieren als die Erfüllung unserer eigenen Wünsche. König Midas wünschte sich, dass alles, was er anfasst, zu Gold wird, und er ist verhungert. Und heute verhungern seelisch sehr viele Menschen. Also Gott, der sich entzieht, der uns das Abenteuer der Freiheit zumutet. Und dann ein weiteres Ungleichgewicht in unserer Geschichte. Dieser Vater sieht, nachdem dem jüngeren Sohn der Magen knurrte und er nicht mehr aus noch ein wusste, und sagt, na gut, Tagelöhner kann ich noch werden. Er sieht diesen Sohn von Weitem. Er wartet auf ihn. Und so ist Gott, sagt Jesus. Er wartet auf dich. Er hält Ausschau nach dir. Und er will nicht mehr, als mit offenen Armen dir entgegengehen, dich umarmen, dich küssen. Und das ist wiederum ein Ungleichgewicht. Er setzt den jüngeren Sohn in seine alte Stellung wieder ein. Ein Ring ist ein Siegelring. Er kann wieder rechtsgültig den Vater vertreten. Ein Kleid hatte nicht jeder, erst recht nicht Sandalen. Und das Mastkalb wird auch nicht alle Tage geschlachtet. Diese überschwängliche Liebe des Vaters, das hat der Jüngere nicht kapiert, denn er denkt, ich habe mich daneben benommen, also bin ich weg, höchstens Tagelöhner. Und auch der Ältere hat es nicht verstanden. Beide Söhne sind verlorene Söhne, weil sie überhaupt nicht ahnen, was sie an ihrem Vater haben. Und so ist es bis heute. Die Leute, die meinen, ich muss meine Freiheit haben, mit Gott habe ich nicht viel am Hut, mit der Kirche erst recht nicht, da kann man leicht sagen, die sind verloren. Aber verloren sind auch die anderen, die Frommen, die Pflichtbewussten. Und was ist da das Problem? Der Ältere lebte seine Pflicht nach Recht und Ordnung. Das können wir ihm abnehmen. Aber Gott wird hier, um es technisch zu sagen, funktionalisiert. Er ist der Spitzenpunkt, der Schlussstein eines Lebens der Ordnung, wie ich es mir vorstelle. Und nach diesem System funktionieren viele Religionen. Die ganzen Staatsreligionen bis zu Kyrill heute. Mit Gott als oberstem Ordnungshüter wissen wir, was die Ordnung ist. Und der Gott Jesu Christi, der bringt das durcheinander, weil er diese verrückte Liebe lebt, diese Überschwänglichkeit. Und das bringt jede Funktion, in die man Gott zwängt, durcheinander. Und das Letzte: Dieser Gott will nichts anderes als ein Fest feiern. Ein Fest für alle Verlorenen, für den jungen und den älteren Sohn. Und das ist eigentlich, wenn man so will, der Pulsschlag Jesu. Das Fest des Alltags, durch die gefühlte Nähe dieses überschwänglich liebenden Gottes. Als der große Komponist John Cage nach einer Probe vor dem Betreten eines Restaurants einmal gefragt wurde, worin der Unterschied zwischen gewöhnlichem Türöffnen und dem Türöffnen als künstlerische Aktion bestehe, antwortete er: If you celebrate it, it's art. If you don't, it isn't. Der Alltag kann im besten Sinn zelebriert werden, bewusst wahrgenommen, bewusst ausgekostet, bewusst gestaltet werden. Das heißt das Leben feiern. Aber im Grunde in der Mischung, dass nicht alles oben im Kopf sich abspielt, dass wir auch unbewusst wie Kinder den Alltag leben. Ein frühes Gedicht von Rainer Maria Rilke: Du musst das Leben nicht verstehen, dann wird es werden wie ein Fest. Und lass dir jeden Tag geschehen, so wie ein Kind im Weitergehen von jedem Wehen sich viele Blüten schenken lässt. Sie aufzusammeln und zu sparen, das kommt dem Kind nicht in den Sinn. Es löst sie leise aus den Haaren, drin sie so gern gefangen waren, und hält den lieben jungen Jahren nach neuen seine Hände hin. In dieser Mischung von bewusst und unbewusst das Fest des Lebens feiern, sich versöhnen lassen, Gott in sich einlassen, die wahre Freiheit finden und andere zu diesem Fest zu versammeln, das wäre wahres Christentum. Amen.